Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, gleich den 30. Asar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag mit dem Titel Yalda-Nacht, das große iranische Fest. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Soziale Netzwerke und politische Ambitionen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran bei zweiten Bagdad-Konferenz. Sicherheit in der Region kann nur von innen gewährleistet werden. Bagdad-Konferenz betont verstärkte Bemühungen zur Bewältigung der regionalen Herausforderungen. Teheran. US-Unterstützung für Anti-Iran-Terrorkult zeigt weiteres falsches Bild über US-Menschenrechte. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran bei zweiten Bagdad-Konferenz. Sicherheit in der Region kann nur von innen gewährleistet werden. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat das Engagement seines Landes für die Verbesserung der Stabilität und Sicherheit in Westasien hervorgehoben und erklärt, dass regionale Sicherheit nur von den Ländern innerhalb der strategischen Region gewährleistet werden könne. Amir Abdollahian äußerte dies am Dienstag in Jordanien bei der zweiten Bagdad-Konferenz für Zusammenarbeit und Partnerschaft, einem regionalen Gipfel, der darauf abzielt, die Spannungen zwischen den Nachbarländern abzubauen. An der ersten Bagdad-Konferenz, die im August 2021 in der irakischen Hauptstadt Bagdad stattfand, nahmen Iran, der Irak, die Türkei, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten und Frankreich sowie zwei neue Gäste, Bahrain und Oman, teil. Amir Abdollahian sagte bei der zweiten Konferenz am gestrigen Dienstag in Amman, der jordanischen Hauptstadt, mit dem Ziel, den Irak zu unterstützen, die iranische Regierung hat ihre Beziehungen zu den Nachbarländern des Irak seit ihrem Amtsantritt ausgebaut und unterstützt den Irak und die Regierung des irakischen Premierministers Mohammad Shia As-Sudani zur Verwirklichung des Wohlstandes dieses Landes und verteidigt ausnahmslos die regionale Sicherheit und Stabilität. Wir betrachten den Frieden, die Stabilität und die Sicherheit unseres eigenen Landes als die Stabilität und Sicherheit der gesamten Region. Und darauf ist unsere grundlegende Politik, die sich nicht geändert hat, aufgebaut. Und sie versucht, Kriege zu vermeiden und zur Wiederherstellung von Sicherheit und Stabilität beizutragen. Amir Abdollahian sagte, die Islamische Republik Iran habe keine Mühen gescheut, um die Sicherheit in der Region zu verteidigen, da sie in ihrem Kampf gegen die IS-Terrororganisation fest an der Seite der Regierung und der Menschen im Irak und in Syrien stehe. Er zeigte sich optimistisch, dass solche Treffen zur Bildung einer stabilen, wohlhabenden und starken Region beitragen werden und ergänzte, Der Dialog zwischen den Ländern der Region, um ein gemeinsames Verständnis zu erreichen, um Stabilität und Frieden herzustellen, ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Der führende iranische Diplomat hob hervor, Sicherheit ist nichts, das importiert oder gekauft werden kann, noch kann sie von einer Region zur anderen ausgewählt werden. Das effizienteste Koalitionsmodell unter den regionalen Ländern ist die Koalition für Frieden und Entwicklung unter Beteiligung aller Länder der Region, sagte Amir Abdullahian und betonte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit der Länder der Region im Umgang mit den regionalen Herausforderungen. Er bekräftigte die Bereitschaft Irans, regionalen Ländern Hilfe für Sicherheit und Frieden anzubieten und sagte, dass die regionale Sicherheit von den Ländern der Region bereitgestellt werden sollte und dass der Dialog zwischen den Völkern eine entscheidende Komponente dieses Prozesses sei. Iran und Saudi-Arabien sind unter den Teilnehmern der Konferenz in Jordanien, die von Frankreich und dem Irak organisiert wurde, um ein Forum für die Diskussion der Probleme der Region zu bieten. Zu den Staatsoberhäuptern, die an dem Gipfel am gestrigen Dienstag teilnahmen, gehören der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der Emir von Katar Scheich Tamim bin Hamad al-Thani und der jordanische König Abdullah II. Sowie der irakische Premierminister Mohammad Shia al-Sudani und der kuwaitische Premierminister Scheich Ahmad Nawaf al-Sabah. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron nahm an der Folgekonferenz der ersten Bagdad-Konferenz, die im August 2021 in Bagdad zur Unterstützung für den Irak stattfand, teil. An anderer Stelle seiner Rede unterstrich Außenminister Amir Abdullahian Teherans Ernsthaftigkeit bei den Verhandlungen für die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 und sagte, das Erreichen einer guten, starken und stabilen Einigung sei das Ziel der iranischen Seite bei den Gesprächen. Der iranische Außenminister würdigte auch die konstruktive Rolle des EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell bei den Wiener Gesprächen zur Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen. Amir Abdullahian brachte außerdem die Unterstützung Irans für ein Westasien frei von Atomwaffen und Massenvernichtungswaffen zum Ausdruck und betonte die Notwendigkeit, alle möglichen Bedrohungen abzuwehren, die von den Atomsprengköpfen des zionistischen Regimes für die regionale Sicherheit ausgehen. Auf der zweiten Bagdad-Konferenz sprach er außerdem die Solidarität der Islamischen Republik mit der palästinensischen Sache an und sagte, die Palästina-Frage sei die primäre Frage der muslimischen Welt. Der iranische Außenminister bekräftigte die volle Unterstützung für den palästinensischen Widerstand gegen die israelische Besatzung und sagte, die politische Lösung der palästinensischen Frage bestehe in einem Referendum und der Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Al-Quds Jerusalem als Hauptstadt. Bagdad-Konferenz betont verstärkte Bemühungen zur Bewältigung der regionalen Herausforderungen. Die zweite Bagdad-Konferenz endete am Dienstag mit einer Erklärung der teilnehmenden hochrangigen Vertreter aus 12 Ländern. In dieser Erklärung wurde die Fortsetzung der Bemühungen zur Umsetzung der Ergebnisse der ersten Sitzung der Bagdad-Konferenz und die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Irak bezüglich der Unterstützung von Sicherheit, Stabilität, Souveränität des demokratischen Prozesses und der Bemühungen um die Einleitung eines Dialogs als Mittel zur Beilegung regionaler Differenzen betont. Die Teilnehmer der Konferenz hoben weiterhin ihre Unterstützung für den Irak bei der Bewältigung aller Herausforderungen, einschließlich der Bekämpfung des Terrorismus, hervor und verurteilten Extremismus und Terrorismus in all seinen Formen. In der Fortsetzung dieser Erklärung wurden die Bemühungen des Irak um eine umfassende Entwicklung und die Bemühungen um eine wirtschaftliche Integration unterstützt und die Zusammenarbeit mit diesem Land in vielen Bereichen, einschließlich Energie, Wasser, Elektrizität, Ernährungssicherheit und Gesundheit, Transport- und Infrastrukturprojekte hervorgehoben. Die Teilnehmer der zweiten Bagdad-Konferenz betonten, nachdem sie die Folgen der regionalen und internationalen Krisen für den Irak und die Region diskutiert hatten, dass die Überwindung dieser Krisen eine umfassende regionale Zusammenarbeit und ernsthafte und effektive wirtschaftliche und politische Lösungen erfordere. Die zweite Runde der Bagdad-Konferenz begann am Dienstagnachmittag mit der Teilnahme hochrangiger Verantwortungsträger aus 12 Ländern, darunter Hossein Amir Abdullahian, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, sowie mit der Rede des jordanischen Königs Abdullah II. Teheran. US-Unterstützung für Anti-Iran-Terrorkult zeigt weiteres falsches Bild über US-Menschenrechte. Das iranische Außenministerium hat die USA scharf dafür verurteilt, dass sie der Anführerin der anti-iranischen Terroristensekte Mujahedin-e-Khalq-Organisation MKO huldigen und damit ihr Bündnis mit Terroristen und Mördern von tausenden Iranern bekräftigen. Das Bündnis des amerikanischen Regimes mit den Terroristen und Mördern von mehr als 17.000 iranischen Bürgern wurde nun noch deutlicher, schrieb der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nosset Kanani in einem Tweet. Kanani schrieb weiter, der jüngste Versuch einiger politisch bankrotter amerikanischer Personen, den Terrorismus reinzuwaschen und der terroristischen MKO-Riedelsführerin und den kriminellen Söldnern des ehemaligen irakischen Diktators Saddam zu huldigen, hat ein weiteres Mal das falsche Bild über die US-Menschenrechte deutlich gemacht. Am Samstag war Washington Gastgeber einer sogenannten Versammlung iranischer Oppositionsgruppen. An dem Gipfel nahmen die berüchtigte Redelsführerin der terroristischen Munafirin MKO, Maryam Rajavi, sowie mehrere ehemalige US-Verantwortungsträger, darunter der frühere Außenminister Mike Pompeo, teil, die alle einen Regimewechsel in Iran befürworteten und die vom Ausland unterstützten Unruhen verherrlichten, die überall in Iran in den letzten Wochen stattgefunden haben. Die USA und ihre Verbündeten haben den Randalierern, die versucht haben, die Proteste zu kapern, die nach dem Tod der jungen Iranerin Mahsa Amini entstanden sind, uneingeschränkte Unterstützung zugesagt. Irak. 8 Tote bei Terroranschlag. Bei einem Anschlag im Irak haben Terroristen 8 Menschen getötet. 3 weitere Zivilisten wurden verletzt. Wie die Nachrichtenagentur IRNA am Dienstag unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, schossen bewaffnete IS-Angreifer am Dienstag von Motorrädern aus wahllos auf Menschen in einem Dorf knapp 60 Kilometer von der Hauptstadt Bagdad entfernt. Die Täter sollen den Angaben nach anschließend geflüchtet sein. Bereits vor einigen Tagen wurden in der Provinz Kirkuk im Zuge eines Angriffs 8 Sicherheitskräfte sowie ein IS-Mitglied getötet. Das Terrornetzwerk bekannte sich zu dem Angriff. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 5 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 2 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 2 Grad, Shiraz 4 Grad und Bandarabas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Baham Hasiri mit dem Titel Boto Sabsam, das heißt Mit dir bin ich grün. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Yalda-Nacht, das große iranische Fest. Bleiben Sie dran! Thank you.
Die Nacht zum 22. Dezember ist die Nacht zum ersten Wintertag. Sie wird im Iran Shabe Yalda genannt. Diese Yalda-Nacht ist die längste Nacht im Jahr und nimmt einen besonderen Platz im Brauchtum der Iraner ein. Die Yalda-Nacht wird gefeiert. Dass dieser Brauch aus der Antike erhalten blieb, zeigt die Verbundenheit der Iraner mit der Kultur und dem Brauchtum ihrer Ahnen. Vor 7000 Jahren haben unsere Ahnen einen Sonnenkalender aufgestellt. Sie haben aufgrund ihrer Beobachtungen festgestellt, dass die erste Winternacht zugleich die längste Nacht im Jahr ist. Die Menschen lebten im Herzen der Natur und haben ihre tägliche Arbeit entsprechend der Beobachtung der Gestirne und aufgrund der Erfahrungen über die Veränderungen in den Jahreszeiten geregelt und sich darauf eingestellt, dass Nacht- und Tagzeiten innerhalb eines Jahres kürzer bzw. länger werden. Sie wussten den lebensspendenden Nutzen der Naturerscheinungen zu schätzen und sahen darin die Existenz Gottes zum Ausdruck kommen. Besonders zu schätzen wussten sie die Sonne, die mit ihren Strahlen die Erde erwärmt und ihr Licht auf ihr verbreitet und allen Lebewesen Wärme spendet. Sie dachten über die größte Quelle materiellen Lichtes, nämlich die Sonne, und ihre Wirkungen auf das Leben nach und erkannten die größte Quelle des immateriellen Lichtes, nämlich Gott. Und da schlossen sie Gott in ihr Herz und begannen die Attribute Gottes, die Friede und Freundschaft und Brüderlichkeit hervorbringen, anzustreben. Das Fest in der Yalda-Nacht, auch Shabe Chele genannt, weil die ersten 40 Chehel kalten Tage beginnen, blieb unter den Iranern neben dem alten Nowruz-Fest als zweiter antiker Brauch erhalten. Der Grund dafür war neben der alten religiösen Überzeugung, dass in dieser Zeit die Arbeit in der Landwirtschaft niedergelegt wurde und eine längere Ruhepause für die Bauern begann. Durch die Abwanderung von Dorfbewohnern in die Städte ist dieses Fest aus der iranischen Antike dann auch unter der Stadtbevölkerung üblich geworden. Seit vielen Jahren wird die Yalda-Nacht begangen. Es ist ein Fest, das im Familienkreis gefeiert wird. Die Familie versammelt sich vorzugsweise bei den Familienältesten im Haus, den Großeltern oder Eltern. Es wird im Koran gelesen oder und im Divan von Hafez. Gereicht werden Nüsse und Trockenfrüchte und Obst, insbesondere Wassermelone. Zur Yalda-Nacht gehören besondere Speisen. Diese werden in den meisten Gegenden Shabchare genannt. Ähnlich wie man zu Nowruz ein Tuch mit 7 symbolischen Dingen deckt, gehören zum Shabchare 7 Obstsorten und ein Gemisch von 7 verschiedenen Nüssen und Kernen, manchmal sind es auch mehr. Letzteres ist als Orjile Haft Mars bekannt. Dabei kann es sich um geröstete Reis- und Weizenkörner und Kichererbsen handeln, um Melonen und Kürbis und Sonnenblumenkerne, Mandeln, Pistazien, Haselnüsse und Walnüsse und ähnliches. Dazu kommen nach Belieben auch Trockenfrüchte Khushkbar, genannt wie Mehlbeeren, Senjed, Rosinen, getrocknete Feigen und getrocknete Aprikosenhälften oder auch getrocknete Maulbeeren tut. Zum Yalda-Abend gehören auch traditionelles und modernes Gebäck und Obst. Schon einige Tage vor dem Yalda-Abend ist in den Geschäften, die Obst, Trockenfrüchte und Nüsse verkaufen, noch mehr Betrieb als sonst. Wer vorher keine Einkäufe für die Yalda-Nacht geschafft hat, eilt noch im letzten Moment nach Feierabend ins Geschäft, um das Notwendige zu besorgen. Die typischen Früchte, die am Yalda-Abend gegessen werden, sind Wassermelone, Granatäpfel und Trauben. Aber auch andere Sommerfrüchte wie Honigmelone und Gurken kommen in die Obstschale und manchmal auch Quitten. Aber am wichtigsten ist die Wassermelone. Sie sollte nicht fehlen. Viele sind nämlich der Meinung, dass man den ganzen Winter über vor Kälte und Krankheit geschützt ist, wenn man am Jalda-Abend ein wenig Wassermelone gegessen hat. Forscher sagen, die Überzeugung, dass man an diesem Abend Wassermelone und Granatäpfel essen solle, rühre von daher, dass die Wassermelone mit ihrem roten Fruchtfleisch und die roten, runden Granatäpfel symbolisch an die Sonne und ihre Wärme erinnern.
In der Jalda-Nacht ist es bei einigen Familien üblich, nach dem Abendessen zu einem gemütlichen abendlichen Zusammensein, Shabneshini oder Shabzendedori, sich bei den Ältesten zu versammeln. Bei diesen abendlichen Familientreffen sitzt man gemütlich zusammen und tauscht Erinnerungen aus. Großvater und Großmutter haben viel zu erzählen. Das Werk des bekannten iranischen Dichters und Mystikers Hafez wird zu einem Fall Gereftan aufgeschlagen. Das bedeutet, dass man anhand der Reime, die zufällig beim Aufschlagen an die Reihe kommen, die Zukunft deutet. Diesen Brauch zum Yalda-Abend gibt es schon seit einigen Jahrhunderten. Kurzum, es ist ein gemütlicher, fröhlicher Abend für iranische Familien. In den meisten iranischen Familien ist es auch üblich, an diesem Abend ein Shabbat-Chelli für jung vermählte Brautpaare zu besorgen, das heißt, ein Geschenk anlässlich des Shabbat-Chelli, wie die Yalda-Nacht, wie gesagt, auch heißt. In den Familien, wo eine Ehe frisch geschlossen wurde, aber das Paar noch nicht zusammenlebt, schickt die Mutter des Bräutigams am Yalda-Abend die besonderen Speisen des Yalda-Abends zusammen mit Geschenken wie Kleidung, Kleidungsstoff oder ein goldenes Schmuckstück ins Haus der Braut. Aber auch die Mutter der Braut schickt Geschenke für den Bräutigam. In manchen Gegenden aber erst an dem Abend nach der Yalda-Nacht. Unter der Bevölkerung in der Provinz Aserbaidschan, Nordwesten Iran, ist es üblich, in der Yalda-Nacht für ein Mädchen, das sich mit jemandem aus ihrer Familie verlobt oder frisch vermählt hat, Geschenke zu schicken. Dabei wird das Geschenk mit einem roten Schal geschmückt, denn man ist davon überzeugt, dass ein roter Schal für eine Braut Glück bedeutet. Zu den Geschenken gehört auch wieder die Wassermelone. Im Nordiran ist es üblich, der Braut alle Speisen für den Yalda-Abend zusammen mit einem großen, schön garnierten Fisch zu schicken. In Shiraz, Südiran, bereitet der Gastgeber zum Yalda-Abend ein schönes Tuch aus und verziert es ähnlich wie das Haftsin-Festtuch zum Neujahrsfest. Auf dieses Tuch kommen daher ein Spiegel zu stehen und ein paar Tulpenzweige, einige schöne Kerzen und ein Gefäß mit Eswand, sowie die üblichen Obstfrüchte und Knabbereien. Außerdem sind in Shiraz auch diesen festlich gedeckten Tuch auch Halwa Arde, eine Süßspeise mit Sesam, und Ranginak, eine Süßspeise mit Datteln, und Arde Shire, welches auch aus Sesam angefertigt wird, sowie Datteln und Feigen zu sehen. Die Yalda-Nacht ist ein Brauch, der in der antiken Kultur des Irans wurzelt. Er zeugt davon, dass die Iraner bereits in der Vergangenheit in der Sternenkunde bewandert waren und aufmerksam die Ereignisse in der Natur und den Wechsel der Jahreszeiten usw. beobachten. Vor Jahrtausenden wussten sie, welches die längste Nacht im Jahr ist. Wie das Nowruz-Fest zum iranischen Neujahrsbeginn am 21. März, gehört auch das Yalda-Fest zum iranischen Kulturreich, welches weit über die geografischen Grenzen des heutigen Irans und bis nach Mittel- und Westasien reicht. Yalda gehört zum spirituellen Kulturerbe und zählt zum iranischen Brauchtum. Am Yalda-Abend findet ein Treffen in der Familie statt und es ist ein Brauch, der für Freundschaft, Liebe und Versöhnung sorgt und verdient es schon deshalb, geachtet zu werden. Wegen der langen Geschichte und der weiten Verbreitung und Ursprünglichkeit des Brauches am Yalda-Abend hat dieser Brauch als gemeinsames Erbe der Menschheit es verdient, bekannt zu werden. Bei Anerkennung als gemeinsame Weltkulturerbe werden auch andere Völker damit Bekanntschaft schließen und es wird einfacher, die universalen Werte, die dieses Fest in sich birgt, den kommenden Menschengenerationen zu vermitteln.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Amir Azimi mit dem Titel Fale Khush, auf Deutsch Gutes Omen.
یلدا یلدا شب بلنده گیسویت را دوباره وا کن چنان نمانده چنین نخواهد ماند یلدا یلدا مرا صدا کن از تنهایی مرا رها کن چنان نمانده چنین نخواهد ماند یلدا یلدا بیا و خوش کن حال من را بگو به دنیا فال من را که غم نخواهد ماند یلدا شب را هم نخواهد ماند دانه یاقوتی به شب به تاب و تب به خند مربوطی تو طعم هندوانه های مشروطی یلدا یلدا بیا و خوش کن حال من را بگو به دنیا حال من را که غم نخواهد ما چنان نماند و چنین نخواهد مرد یلدا شب را ببر به فردا کن اخمه گذشته ها را چنان نماند و چنین هم نخواهد مرد
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Soziale Netzwerke und politische Ambitionen. Weiterhin guten Empfang. Aus Dokumenten und Erfahrungen wird klar, dass Menschen wie Elon Musk und Donald Trump die politische Atmosphäre aufladen, um ihre Träume und Ambitionen zu verwirklichen. Ihre Instrumente dafür sind die sozialen Netzwerke und ihre Zielgruppe sind die Nutzer dieser Medien auf der ganzen Welt. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Geschwindigkeit des Fortschritts von digitalen Technologien sehr hoch ist. Je weiter wir vorangehen, beeinflussen die virtuelle Welt und soziale Netzwerke, die das Ergebnis neuer Technologien und Entwicklungen sind, verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens immer mehr. Inzwischen nutzt die Politik den virtuellen Raum am meisten. In den frühen 2000er Jahren begann der allmähliche Niedergang der traditionellen Medien, aufgrund des Aufkommens des Internets. Mit der Ausweitung des Internets und insbesondere der sozialen Netzwerke wurde es möglich, mehr und vielfältigere Stimmen im politischen Raum zu hören. Und die Attraktivität der neuen Medien war eine neue Chance für alle, neue Methoden in diesem Bereich anzuwenden. In nicht allzu ferner Zeit hatten Fernsehsender eine größere Macht und konnten ihre Ansichten in einem Monolog zum Ausdruck bringen. Aber das Aufkommen sozialer Netzwerke ermöglichte es, dass auch andere und vielfältigere Stimmen präsent wurden. Und in dieser Hinsicht sahen sich die politischen Aktivisten neuen Herausforderungen gegenüber. Natürlich sollte man nicht zu aufgeregt sein, weil diese verschiedenen Stimmen Geschichten und Hintergründe haben, die nicht unbedingt angenehm sind. Aber sie sind real. Nur wenige Tage nachdem Elon Musk, der umstrittene amerikanische Unternehmer und Milliardär, zum Haupteigentümer von Twitter wurde, wurde das Twitter-Konto von Donald Trump nach fast zweijähriger Sperrung reaktiviert. Trump, der seinen Twitter-Account nach der Präsidentschaftswahl 2020 aufgrund der Veröffentlichung undokumentierter Behauptungen über Betrug bei den US-Wahlen verloren hatte, reagierte zunächst nicht auf diese Maßnahme von Musk. Aber anscheinend ist er diesbezüglich nicht wirklich gleichgültig und will diese Möglichkeit bei der kommenden US-Wahl nutzen. Zu der Zeit, als die Direktorin von Twitter im Januar 2021 beschlossen, das Konto des damaligen US-Präsidenten wegen Verstoßes gegen die Prinzipien dieses sozialen Netzwerks zu sperren, folgten 88 Millionen Menschen dieser umstrittenen Person auf Twitter. Der letzte Tweet von Donald Trump wurde am 8. Januar 2021 geteilt. Elon Musk, der neue CEO von Twitter, hat eine Umfrage zur Reaktivierung des Accounts von Donald Trump durchgeführt. Doch nachdem die Umfrage den Wunsch der Befragten zeigte, Trump auf die Plattform zurückzubringen, gab der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten bekannt, dass er kein Interesse daran habe, zu Twitter zurückzukehren. Donald Trump war von Twitter, Instagram und Facebook verbannt worden, nachdem seine Anhänger am 6. Januar das Kapitol gestürmt hatten. Laut der Zeitung USA Today hat die Rückkehr von Trump auf Twitter unterschiedliche Reaktionen bei amerikanischen Politikern und anderen prominenten Persönlichkeiten hervorgerufen. Viele sind besorgt über die Zukunft dieses sozialen Netzwerks. So reagierte etwa Liz Cheney, eine Abgeordnete der Republikaner und eine der Widersacherinnen von Donald Trump, die nach den Wahlen 2020 Stellvertreterin des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses bezüglich des Angriffs auf den Kongress wurde, in einem Tweet auf die Reaktivierung der Seite von Donald Trump. Cheney schrieb in ihrem Tweet, da Trump wieder auf Twitter ist, ist es ein guter Zeitpunkt, sich diese Überprüfungssitzung für die Ereignisse vom 6. Januar anzusehen. Diese Sitzung deckt jeden von Trumps Tweets an diesem Tag ab, einschließlich der gelöschten, sowie die Aussagen von Mitarbeitern des Weißen Hauses über sein unentschuldbares Verhalten während des Angriffs. Sie verwies auf die Ereignisse vom 6. Januar 2021, als der US-Kongress die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl und damit den neuen Präsidenten bestätigen wollte. Nachdem mehrere Abgeordnete gegen die Ergebnisse der Abstimmung im Bundesstaat Arizona protestiert hatten, forderte Donald Trump seine Unterstützer auf, eine Demonstration abzuhalten. Die Anhänger von Trump griffen den Kongress an und konnten nach Kämpfen mit den Sicherheitskräften in das Gebäude und seine verschiedenen Räume eindringen. Bei diesem gewalttätigen Angriff wurden 5 Menschen getötet, darunter ein Polizist. Hochrangige Experten im Medienbereich sind sich einig, dass Trumps Rückkehr und Elon Musks Freischaltung seines Kontos die Grundlage für die politischen Ambitionen von Biden, Musk und Trump, ebnen soll. Fakt ist, dass es eines der wichtigsten Ziele der Social-Media-Betreiber ist, in der politischen Szene präsent zu sein, die nach und nach vom Rand in das Zentrum gerückt sind und dies klar zum Ausdruck bringen. Kürzlich berichtete Reuters, Elon Musk habe seinen mehr als 110 Millionen Anhängern in einem Tweet geraten, für die Republikaner zu stimmen. Dies ist das erste Mal, dass der Besitzer eines großen sozialen Netzwerks in Amerika vor der Wahl offen eine politische Partei unterstützt. Elon Musk behauptete, das Publikum seiner Twitter-Nachricht seien unabhängig denkende Wähler und fuhr fort, geteilte Macht zügelt die schlimmsten Exzesse beider Parteien. Daher empfehle ich, für einen republikanischen Kongress zu stimmen, wenn die Präsidentschaft demokratisch ist. Er sagte auch, dass er bereit sei, Ron DeSantis, den republikanischen Gouverneur von Florida, bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 zu unterstützen, weil seiner Meinung nach Ex-Präsident Donald Trump zu alt ist, um noch einmal zu kandidieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Meinungsäußerungen und Empfehlungen veraltet sind und die Art der politischen Einflussnahme, die eine große Plattform und soziale Medien bieten, anders und subtiler sein sollte als die der alten Medien. Zweifellos kann ein solches Vorgehen die Stellung eines universalen sozialen Netzwerks auf das Ausmaß eines Werbeträgers, einer politischen Partei und Gruppe reduzieren. Natürlich hat der Besitzer von Twitter behauptet, er wolle die Meinungsfreiheit fördern. Trotzdem sollte auch diese Frage beantwortet werden, was passieren wird, wenn einige Länder verlangen, kritische Inhalte gegen sie von dieser Plattform zu entfernen. Wird Musk die Meinungsfreiheit verteidigen, selbst wenn die Verteidigung der Meinungsfreiheit bedeutet, dass sein Kapital aus diesen Ländern verschwinden soll? Er hat in vielen Ländern große Investitionen getätigt. Welche Wahl wird er also haben, während die Grundlage all seiner Aktivitäten auf Rentabilität basiert? Die Aktionen von Elon Musk nach der Übernahme von Twitter haben viele große Werbeunternehmen gezwungen, die Arbeit in diesem sozialen Netzwerk einzustellen. Sie sind besorgt über die Zunahme von Hassreden auf Twitter und beobachten die Veränderungen genau. Unterdessen hat Musk die Hälfte der Mitarbeiter von Twitter entlassen und die Anzahl der Mitglieder des Sicherheitsüberwachungsteams, das für die Verhinderung der Verbreitung von Falschmeldungen und anstößigen Inhalten verantwortlich ist, drastisch reduziert. Analysen über den Niedergang von Twitter sind so sehr fortgeschritten, dass The Guardian in einem diesbezüglichen Artikel die Möglichkeit untersuchte, dass Twitter pleite geht. Im Guardian heißt es, einige ehemalige Twitter-Mitarbeiter seien der Ansicht, dass die Probleme dieses Unternehmens tatsächlich existenziell sind und direkt Musk als Direktor dieser Plattform betreffen. Richard Seymour, Autor und politischer Aktivist, schrieb in einem Artikel dieser Zeitung, Elon Musk will einen politischen Sieg. In diesem Zusammenhang hat der berühmte amerikanische Theoretiker davor gewarnt, dass das Problem bei sozialen Netzwerken und Messengern wie Twitter, Facebook oder Google nicht nur darin besteht, dass sie möglicherweise Fake News veröffentlichen oder dass ihre Überwachung immer schwächer wird, sondern auch darin, dass eine massive Verstärkung bestimmter Stimmen und das zum Schweigen bringen anderer Stimmen erfolgt. Somit kann jede reiche Person eine Plattform an sich reißen und sie als Waffe einsetzen. Francis Fukuyama schrieb in American Press, Twitter-Nutzer ziehen als Reaktion auf die Übernahme der Twitter-Plattform durch Musk auf eine alternative Plattform um. Aber diese Entscheidung funktioniert nicht. Eine geladene Waffe, nämlich eine groß angelegte Social-Media-Plattform wie Twitter, ist in den Händen von Elon Musk. Kein Konkurrent erreicht sein Publikum aus der Ferne so gut wie Twitter. Und wahrscheinlich wird keine zukünftige Plattform mit der schieren Größe von Twitter mithalten können. Zum Beispiel hatte Donald Trump 88 Millionen Follower auf Twitter. Und heute hat er weniger als 5 Millionen Follower auf Truth Social, das er selbst gegründet hat. Wir sollten verlangen, dass der Online-Informationsraum fragmentierter und wettbewerbsfähiger wird. Und zwar in einer Weise, die der vielfältigen Ansichten in der Bevölkerung entspricht. Eine solche Situation ermöglicht es, Macht von großen Plattformen zu nehmen und demokratischer zu verteilen.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.